So, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit.
Okay. Der press button, press record button. Christoph.
Dominik.
Wir besprechen einen Disney-Film. Was ist das für ein, das ist der beschissenste Anfang, den wir je hatten, aber zu dem definitiv nicht beschissensten Film. So viel Negativität, obwohl wir so einen süßen Film besprechen. Kapp und Kappa.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Prinzessinnen reden über Disney mit Dominik Porschen
und Christoph Mathieu.
Die zwei Prinzessinnen, die seit einer ganzen Weile wieder über Disney-Filme reden, in denen gar keine Prinzessinnen vorkommen. Also ohne Witz, als wir den Podcast angefangen hatten, ich hatte gedacht, es gäbe mehr Disney-Prinzessinnen.
Nee, aber dafür gibt es einen süßen Hund und einen ziemlich süßen Fuchs.
Ja, und wir sind ja auch in den 80ern, 1981. Und
weil ist dein Geburtsjahr? Das ist dein Geburtsjahr.
27. Oktober 1981, da bin ich geboren, ganz
so
richtig.
So krass, wer hätte gedacht, als du in die Schule gekommen bist, dass ich da erst geboren werde und wir dann noch mal befreundet sein können. Das war früher undenkbar. Es war alleine schon krass, wenn man mit jemandem aus einer Klasse über einem befreundet war. Die waren so alt und so weit weg. Und das ist der Wahnsinn. Ich meine ganz ehrlich, du hast ja fast Abitur gemacht, als ich in die 5 gekommen bin. Also Hammer. Hammer, dass ich mal mit einem von den Großen von der Oberstufe befreundet sein kann. Das ehrt mich. Und weil ich jetzt ein bisschen geredet habe und weil es dein Geburtsjahr ist, musst du jetzt den Film zusammenfassen.
Und es ist ja auch ein Film über Freundschaft. Deswegen passt es ja auch so gut.
Bist also, du der Fuchs?
Ja, ich bin Kapp der Fuchs. Kapp und Kappa, eine hochdramatische Geschichte mit einem hochdramatischen Grundkonflikt, der früher so bei Disney-Filmen noch nicht denkbar gewesen wäre. Es geht um einen Fuchs namens Kapp und einen Jagdhund namens Kappa, die als Jungtiere Freunde sind, weil sie ja in der Nachbarschaft leben und die dann schmerzhaft lernen müssen, dass ihre Schicksal eigentlich dafür bestimmt ist, sich irgendwann gegenseitig als Feinde gegenüberzustehen, weil Kappa wird zu einem Jagdhund ausgebildet, der Füchse jagt. Und ja, wie gesagt, Kapp ist leider ein Fuchs. Und deswegen, als die beiden Kindheitsfreunde sich wieder treffen, stellt sich ihnen die Frage, ja, folgen wir jetzt unserem Schicksal und werden Feinde oder siegt am Ende die Freundschaft? Und was sagst du, Dominik, wie beantwortet der Film diese Frage am Ende?
Was das betrifft, war ich dann doch überrascht, wie differenziert er sie beantwortet.
Unglaublich, ne?
Ja, weil er beantwortet sie nicht so richtig klar. Zwar also natürlich am Ende gibt's durchaus ein Happy End und er zeigt dann schon, dass Freundschaft viel wert ist, aber also da finde ich den Film schon ziemlich mutig, wie sehr sie zwischenzeitlich zu ernstzunehmenden Todfeinden werden und das fand ich schon erstaunlich.
Also diese Szene, wenn diese beiden Kindheitsfreunde sich gegenüberstehen und diese Zähne fletschen, ne, und wirklich richtig mit voller Aggression sich entgegentreten, weil ja auch später eine wirkliche Feindschaft entsteht, weil ja während einer Fuchsjagd Kapp daran schuld ist, dass der andere Jagdhund, dessen Name ich
jetzt gerade. Was aber auch schon krass ist, dass er dafür angeblich also schuld sein soll.
Ja, es wirkt halt so, als hätte er ihn gestoßen.
Weil der Chef,
ne?
Halt, ja, also dabei hat er ihn ja nicht gestoßen, sondern es war halt einfach ziemlich unglücklich.
Das ist richtig, aber Kappa denkt ja, dass er ihn gestoßen
hat.
Ja,
absolut.
Und dann ist es ja so, dass Kappa wirklich sagt, so, das wirst du mit deinem Leben büßen. Was so ein bisschen seltsam ist, weil der Hund später lebt, weil man denkt in der Szene wirklich, der Hund wird tot. Es gibt sogar noch so eine Einstellung, wo er mit dem Genick auf so einen Stein aufschlägt, ne, um das nochmal zu unterstreichen. Und später dann nur das Bein gebrochen. Da muss man sagen, so ambivalent und mutig, wie der Film ansonsten ist, hätte man dann da doch nochmal die seit Bambi heilige Disney-Regel nochmal brechen
können,
dass der Hund hätte tot sein müssen. Da war die ganze Motivation für die Feindschaft der beiden löst sich ein bisschen auf, weil der Hund nur verletzt ist und sich das dann auch noch total gut gehen lässt als Kranker, weil sie ja jede Gelegenheit nehmen, ein bisschen Humor in diese wirklich sehr düstere und ernste Story zu bringen. Ja, aber
spannend auch zu sehen, dass also die häufigst kopierteste Animationsfigur der Disney-Geschichte die scheiß Eule ist.
Die Eule, ne?
Die sieht genauso aus wie bei Bambi, wie bei übrigens letzte Woche auch Winnie Pooh. Ist ja eigentlich genau dasselbe Gesicht.
Ja, natürlich.
Also wie sie einfach sich nicht mehr eine andere Hexe Eule überlegen.
Der Zauberer, die Eule kommt ständig vor, auf jeden Fall. Und aber sie hat in dem Film noch eine nette Variante, ne, dass sie eine Frau
Big
ist.
Big Mama.
Und Big Mama heißt.
Aber das Gesicht ist halt das gleiche, es ist einfach ein Wurf.
Mich wundert es schon, dass es nicht auf Disney Plus so ist, dass der Name Big Mama allein dafür reicht, wieder einen, Achtung, dieser Film könnte rassistisch sein, Disclaimer stimmt, einzublenden.
Ist auf jeden Fall was dran. Ich muss dazu sagen, dass der, also Film, du merkst auch, dass die ein oder andere Animation von Bambi nochmal aufgeweckt wurde. Zum Beispiel wenn die Vögelchen, die so in der Reihe irgendwie laufen. Also auch bei Kapp und Kappa hat man nochmal in der Kiste gekramt und so ein paar Sachen rausgeholt. Und
aber der Film hat auch abgesehen davon noch so ein bisschen Bambi-Vibes.
Total.
Oder?
Ja, ich meine, ist auch in der Natur. Ich finde, die Tiere sind halt alle sehr schön gezeichnet.
Man hat auch wieder das Ding, dass keine Lieder gesungen werden, sondern es ist also so oft die Lieder kommen. Ein fantastischen Soundtrack auch. Also wie bei Bambi schon. Und Bambi hat ja auch einen tollen Soundtrack, aber der hat ja auch einen richtig tollen Score, ne? Kapp und Kappa.
Ja, ja, das stimmt.
Also auffällig.
Was dann wiederum mir auch aufgefallen ist, was für mich schwer zu ertragen war, waren die Synchronstimmen der beiden Kindertiere. Boah, ey, das ist aber so ein. Ich glaube, es ist Kapp. Ich dachte so, was zur Hölle, warum haben die Kinder genommen, die fast am Mikro einpennen und am Rumjammern sind? Also da war für mich jede Stimme, also egal was sie sagen, es ist die ganze Zeit so jammerig. Und da war ich schon froh, dass relativ zügig die Tiere älter werden. Und auch aus der Sicht nochmal hier von, wie heißt die, Tweet?
Das ist auch einfach nur sehr realistisch. Der Film ist einfach sehr, sehr bodenständig. Also kleine Kinder können auch sehr jammerig sein.
Ja, du, das können sie auf jeden Fall, aber halt, wenn sie miteinander reden, ich fand es immer sehr nölig. Es ging mir ein bisschen auf den Keks. Ich mag aber diese Großmutterfigur, die auch was ganz Süßes hat und was ganz Liebevolles. Und da muss ich sagen, war auch der erste, einer der ersten großen Tränen Momente, wie sie einfach weiß, um den Fuchs zu schützen, muss sie ihn wegbringen und dieses Abschiedslied.
Boah, wie den aussetzt, ne? Unfassbar.
Und das Abschiedslied und wir kennen uns jetzt ein Jahr und diese Thematisierung von was es bedeutet, Abschied zu nehmen, das finde ich sehr emotional und wirklich sehr schön.
Ich finde auch, dass der Gegenspieler, in Anführungszeichen, dieser Hillbilly, der das Herrchen von Kappa ist, toll erzählt ist. Weil das ist ein Fuchsjäger, ein Pelzjäger. Und er hat ja, klar, die Oma, die seine Nachbarin ist, streitet sich mit ihm. Aber wie man auch gerade am Ende sieht, sind sie ja eigentlich auch ganz normale, gute Nachbarn so. Und das ist eine hochdramatische Geschichte. Es gibt nicht diesen klassischen Antagonisten, der jetzt in dem Sinne, wo man sagen kann, das ist jetzt hier der hat böse Motive oder der ist hinterhältig oder verschlagen oder so. Es ist im Endeffekt ein normaler Jäger, in Anführungszeichen. Und eigentlich auch eine ambivalente Figur. Also wir alle sind so im Film, ja, es ist im Endeffekt wirklich der reichste Disney-Film bisher, thematisch und vom Storytelling her.
Ja. Doch, also das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich muss dazu sagen, dass ich die Liebesgeschichte zwischen den beiden Füchsen, so von wegen, hey, es kommt da auch irgendwie an, also als Kapp ausgesetzt wird und er kommt da so an und okay, auch die neue Heimat ist irgendwie schön. Das habe ich jetzt nicht gebraucht, dass das noch so eine, diese Liebesgeschichte noch so
ein bisschen.
Ja, es ist
auch so seltsam, wenn du hast Spannungsaufbau ohne Ende, dann wird der ausgesetzt und dann kommt plötzlich diese Love-Story, ewig dauert, ne? Und wo man sich wirklich, dass sie ja völlig antiklimatisch ist, ne?
Ja, und das funktioniert nicht so richtig und ich habe den Eindruck, weil der Film ist ja so ein bisschen länger als die davor, die ja immer so 70, 75 waren mit 83, dass man da irgendwie beweisen wollte, wir können es auch anders, weil, sind wir doch ehrlich, also wenn der Film jetzt diese, also ich fand auch, es kam ewig vor, ich hätte jetzt trotzdem nur getippt, vielleicht 10 Minuten, 12 Minuten, diese Liebesgeschichte, nimm 10 Minuten raus, du bist bei einer Länge, diese 3, 74 Minuten, wie sie sonst auch sind, es hätte halt gelangt, also diese Geschichte war total unnötig. Also der hätte hier ankommen können, von mir aus auf Freunde schließen, aber wozu diese Liebesgeschichte, die ja auch zum Schluss gar keine Rolle in der Form spielt, weil es ja dann darum geht, dass Kappa sich dann doch vor Kapp stellt, als er erschossen werden soll und dass sie so den finalen Frieden schließen, nachdem ja auch der Fuchs nun mal ihnen hilft gegen den großen, sehr gefährlichen Bären. Das ist halt die Geschichte, worum es geht. Und dadurch, dass es auch am Ende ist, diese Liebesgeschichte halt so Wumpe, ich hätte die einfach eiskalt rausgeschnitten. Also braucht keine Sau.
Ja, sie ist natürlich auch noch ein Überbleibsel von dieser etwas holprigen Produktionsgeschichte dieses Films. Ne?
Jetzt kommen wir wieder zu Fakten, Christoph Mathieu. Ich lehne mich zurück und höre dir aufmerksam zu und lerne was.
Naja, ich kann jetzt auch nicht so allzu sehr in die Tiefe gehen, weil da gibt es noch andere Quellen, die man da, wenn das
wirklich. Hängst du jetzt bitte an?
Wenn einer in aller Ausführlichkeit interessiert, die aufregende Produktionsgeschichte von Kappa und Kappa, gibt es im Internet viele Quellen. Ich sag nur.
Ja, heißt, ihr müsst uns nicht zuhören, macht ruhig aus. Es gibt nichts Interessantes mehr, was wir euch beizutragen haben.
Wir sind doch ein Meinungs Podcast. Nein, auf jeden Fall, es ist so, das ist auch dieser Film war wie die letzten Disney-Filme ein Wolfgang Reitermann-Projekt ursprünglich, aber
Wolfgang!
Genau, Disney hatte einen neuen Chef namens Ron Miller, der tatsächlich wollte, dass der Konzern sich neu ausrichtet, dass da frisches Blut reinkommt, der auch jetzt zum ersten Mal ausgiebiger auf die Talente der Disney Animationsschule zurückgreifen wollte, weil der Konzern hatte ein paar Jahre zuvor eine Animationsschule gegründet und jetzt kamen da quasi die ersten Absolventen und frisches Blut und da wollte man sich drauf verlassen und da wurde Art Stevens, der jetzt nicht viel jünger als ungefähr das gleiche Alter wie Reitermann hat, an Bord geholt als neuer Kreativer, der sich aber mit Reitermann halt nicht so gar nicht gut verstanden hat und über die kreative Ausrichtung viel diskutiert als dieses Films. Und Reitermann war halt tatsächlich derjenige, der sehr stark dafür gekämpft hat, dass der Film leichter erzählt wird und nicht so schwer und düster. Er war nicht sehr einverstanden mit der Richtung, die Disney da einschlagen wollte und hat auch sehr dafür gekämpft, dass diese Liebessequenz im Wald entsprechend lang ist und so weiter. Aber schlussendlich hat er sich dann mit Art Stevens so sehr überworfen, dass er Ron Miller vor die Entscheidung gestellt hat, ich gehe oder der. Und tja, die Entscheidung ist dann gegen die Disney-Ikone Reitermann gefallen.
Und Wolfgang Reitermann sollte nie wieder einen Film machen.
Ganz richtig. Er ist dann gegangen, hat den Konzern verlassen und Art Stevens war quasi der neue kreative Leiter, was dann dazu geführt hat, dass die Produktion tatsächlich ein bisschen chaotisch verlief und der Film eigentlich bis heute auch noch ein bisschen als tolle Absichten ist auch in der Retrospektive gut gealtert und so weiter, aber gilt als unrunder Disney-Film, der seine deutlichen Schwächen hat. Und das vor allen Dingen wird da auch kritisiert, dass die Tonalität nicht immer ganz einheitlich ist. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel, dass das so düster ist und dann der Hund trotzdem überlebt, obwohl die Story in dem Fall wirklich was anderes verlangt hätte. Und ja, diese Liebessequenz so lange ist. Er ist ein bisschen aus dem Tritt, war aber trotzdem ein sehr erfolgreicher Disney-Film noch.
Um mal ein bisschen Lockerheit reinzubringen, um ein bisschen eher Wolfgang Reitermann in dem Podcast hier zu sein. Es musste ja für die deutsche Wiederveröffentlichung musste der Name geändert werden, weil die Füchsin hieß nicht immer Trixie, sie hieß lange Zeit auch Wixi.
Ganz richtig.
Und was wiederum von, wie wird es richtig ausgesprochen, im Englischen Weixen, wie auch immer, die Füchsin. Und ja, deswegen Fixi, aber Wixi hat man eben nicht so direkt verstanden und dachte sich, Trixie ist vielleicht für gerade für das vorpubertäre Volk, wo ich mich immer noch ein bisschen zu hingezogen fühle. Also wenn ich höre, dass sie Wixi heißt, finde ich es auch ehrlich gesagt, oder hieß, finde ich es ein bisschen lustig. Und als die DVD veröffentlicht wurde, hat sich irrtümlicherweise das dann noch irgendwie wieder draufgepackt und erst bei der Blu-ray, also es gibt irgendwo noch DVDs, wo man Wixi hört, aber mittlerweile ist die offizielle Version halt mit Trixie. Hey Leute, damit ihr nicht denkt, dass ich nur für so wirklich so postpubertären Kram das, wusstet ihr eigentlich, dass die Produktion schon 4 Jahre vorher angefangen hat und dass die aus 360.000 Zeichnungen besteht, 110.000 Folien und 1100 Hintergrundbildern und das gerade bei 80 Minuten.
Man hört gar nicht, dass du Google geöffnet hast. Ein bisschen.
Ich meine, das muss man auch mal einfach mal so sehen. Und die Füchsin hieß lange Zeit Wixi.
Und wusstest du, dass Cup von Mickey Rooney gesprochen wird und Kappa von Kurt Russell?
Ja.
Stand im Vorspann, da hast du gut aufgepasst.
Allerdings stand das im Vorspann. Und es stand aber nichts von, ja, Wixi. Gut, Dominik, es reicht. Aber ja, der Film hat solide performt. War jetzt nicht der Überhit, aber mit 12 Millionen Budget hat er ja alleine auch irgendwie in Amerika knapp 40 Millionen oder hat insgesamt 40 Millionen eingespielt und ist für die Zeit, also das war einfach ein solides Invest. Und man merkt aber auch, dass die Filme bei Disney dann immer Stück für Stück teurer wurden und 12 Millionen waren ja für die Zeit ein mehr als ordentliches Budget.
Ja, das ist ganz richtig. Und ja, er hat auch tatsächlich, er hat noch einigermaßen funktioniert, aber er hat natürlich diese neue Richtung von Disney eingeschlagen, komplett gegen Düsteres zu gehen. Also so, deswegen dieses ganze Jahrzehnt, in dem wir uns gerade auch bewegen, das Dark Age heißt, der Disney-Geschichte. Und dann hat man im nächsten Film Taran und der Zauberkessel noch deutlich konsequenter auf Düsteres gesetzt. Und da war kein Reitermann mehr, der noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollte. Und damit hat man sich dann auch richtig schön heftig aufs Maul gelegt. Deswegen war Cup und Kappa quasi die Vorstufe des großen, ja, der großen Fehlstrategie, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich muss aber auch sagen, der Film hat auch für mich als Kind überhaupt gar keine Rolle gespielt. Ich hätte ihn jetzt tatsächlich als Vorbereitung auf diesen Podcast zum ersten Mal gesehen und der war auch nicht, ich bin da als Kind noch nie mit in Berührung gekommen mit dem Film.
Muss ich ist sagen. Übrigens spannend, also geht mir ähnlich, aber unsere andere Prinzessin, die hier manchmal, also die uns grundsätzlich in der Firma immer wieder hilft, Janina, das ist der Zeichentrickfilm aus ihrer Kindheit.
Ach, im Ernst?
Das hat auch wieder viel erklärt.
Der ist doch als Kind, ist man doch völlig fertig von, ne? Ich meine, es ist noch nicht, es hat noch nicht das Watership Down Level, ne?
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Watership Down, also, ob du den als Kind gucken musstest, mit den Hasen, die vertrieben werden und dann in blutigste Stolperfallen tappen und Drahtschlingen und Blut aus der Nase läuft in einem Kinderfilm. So weit geht Kappa und Kappa nicht, aber für einen Disney-Film, also weiter hat sich doch bis jetzt noch kein Disney-Film vorgetraut. Und ich weiß nicht, ob ich den als Kind auch so geschätzt hätte, muss ich sagen. Oder ob der mich nicht doch als Kind ein bisschen überfordert hätte.
Wer weiß das schon.
Aber zumindest fand ich es jetzt toll, den als Erwachsener zu sehen und ja, also ich hatte da so ein ähnliches Aha-Erlebnis wie schon bei Alice im Wunderland, wo man das Gefühl hat, so boah, was für ein reifer und kluger Film da in der Filmografie schlummert.
Also für mich platziert er sich jetzt aber auch, also auch rückwirkend, also solide im Mittelfeld. Am Ende ist er jetzt für mich aufgrund der Schwächen nicht, dass ich sage, wow, den möchte ich bald nochmal wiedersehen, aber du hast völlig recht, dass der Film eine Reife hat, dass er ein ziemlich spannendes Thema aufmacht und auch dieses Freunde werden zu Feinden und dass sie aber nicht mal was dafür können, sondern dass es so die gefühlte natürliche Weltordnung halt dafür sorgt. Also dass eigentlich, dass sie es gar nicht direkt so wollten, aber dass die Außenwelt sie dazu macht und das ist dann schon auch auf dieser psychologischen oder philosophischen Ebene, das von außen wird man dazu gemacht und man fügt sich erst einmal dessen. Schon spannend.
Und was ich sagen muss, wir sind ja seit einer Weile in dieser Disney-Ära, wo man sich bei den Zeichnungen also schon Mühe gibt, aber wo es ja nicht mehr darum geht, wie noch zu Disneys Lebzeiten mit jedem Film die nächste Evolutionsstufe des Animationsfilms zu erreichen, ne, und den nächsten tricktechnischen Kracher zu präsentieren. Und deswegen kam es mir in den letzten Filmen auch mal ein bisschen zu kurz, dass man nochmal so animatorische Highlights hat, die einen wirklich nochmal weggepustet haben. Und da fand ich, hatte dieses, das Finale von Kapp und Kappa noch mal richtig was zu bieten. Also dieser Kampf gegen den Bären, was ist ja so, dass die am Ende gemeinsam gegen einen Bären kämpfen müssen. Und dieser gemeinsame Kampf, in den sie hineingezwungen werden, dann quasi wieder die beiden Freunde zusammenbringt. Aber dieser Bärenkampf gegen den Bär ist ja fantastisch animiert. Ich meine, der Bär sieht aus wie das schlimmste Ungetüm, was man sich denken kann. Aber wie diese Naturgewalt an Bär gegen diese beiden verhältnismäßig kleinen Tiere in diesem Wasserfall kämpft, der dann noch so eindrucksvoll zu allen Seiten hinweg spritzt. Und das fand ich, sah schon sensationell aus. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Finale. Und das ist dann tricktechnisch, also zeichentricktechnisch, schon das Beste, was es zu sehen gab in den, ich sag mal, letzten ja, 4, 5 Filmen, die wir hier im Podcast besprochen haben.
Das unterschreibe ich.
Ja, wunderbar. Hast du denn auch eine Weisheit zum Schluss?
Wie kitschig darf sie sein?
Die sind doch immer kitschig, wenn du sie dir spontan hast du, aus dem Internet raussuchst.
Hast du Bock? Ja, aber das habe ich ja nicht. Ich habe es ja letzte Woche schon rausgesucht und freue mich auf diese Woche. Ich habe theoretisch eine, die hart an der Grenze des Erträglichen ist.
Und du hast eine, die noch über die Grenze hinausgeht? Also ich sag mal so.
Ich hab zwei.
Disney hat sich ja nicht getraut, mit dem Tod des Hundes über die Grenze des Zumutbaren zu gehen.
Okay, also wir gehen darüber hinaus. Dann habe ich tatsächlich zwei. Bei einer habe ich das Gefühl, ich kann die Kotze noch gerade runterschlucken, bei der andere kommt der Schwall im Maximum raus. Und ihr könnt euch selber überlegen, welche das ist. Vielleicht ist es ja bei euch auch anders als bei mir. Zuerst einmal habe ich also, die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist.
Pff, Junge.
Ey. Ja, und dann noch der andere.
Was hat das mit Kapp und Kappa zu tun?
Der Mund des Menschen ist oft gefährlicher als der Rachen eines Tigers.
Ja, das hat ja mal ganz viel Fantasie. Diese Weisheiten, die waren ja eigentlich mal gedacht, dass man quasi sagt, was man aus dem Film gelernt hat, welche Weisheit man aus dem Film mitnimmt, weil ein Disney-Film einem ja auch immer was fürs Leben mitgibt. Und du schmeißt immer nur, wenn du mit Weisheiten kommst, willkürlich die Weisheitsmaschine an und haust Sprüche raus, die überhaupt gar keinen Bezug haben.
Okay, ich habe auch noch was für natürlich mit Bezug, wenn du möchtest.
Ja, okay, so, gerne.
Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Feinde nicht. Stopp.
Ja, das ist ja mega schlau.
Moment, ich hab mich vertan. Ja, stopp, Korrektur. So vorhin wegen, aha, smart.
Das sind so Weisheiten von dem Niveau, die du auf der berühmten Straße gelernt hast, wo du sozialisiert hast.
Nein, ich hab mich versprochen. Okay, was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht.
Weil der seinen Feind weitersteckt. Oder weil der Freund zum Feind wird. Ne?
Vielleicht auch das.
Oh, Mann, Dominik.
Und ich habe noch einen.
Wenn wir irgendwann mal bei in die Vajana-Ecke kommen, ob wir dann noch Freunde sind in diesem Podcast.
Wer weiß das schon? Christoph, selbst wenn wir Feinde sind, also ich kann dir nur sagen, vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen.
das klingt nicht, das ist keine Weisheit, das ist eindeutig eine Drohung.
Aber es ist auch besser, sich mit zuverlässigen Feinden zu umgeben, als mit unzuverlässigen Freunden.
Mit dieser Drohung beenden wir dieses wunderschöne Podcast-Jahr, in dem wir den Podcast begonnen haben und es bis in die 80er Jahre hineingeschafft haben, bis in mein Geburtsjahr 1981.
Vergisst niemals seinen Namen.
Er heißt zwei Prinzessinnen reden über Disney. Nicht vergessen. Bis nächstes Jahr. Tschö.